Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast für angehende Autorinnen. Heute mit Johanna Hegermann
und Yves Gillet. Und wir haben heute einen Gast dabei und zwar beglückt uns heute mit seiner Anwesenheit der Guido Graf. Das ist von der Universität Hildesheim. Er hat da verschiedene Rollen inne. Ich habe das mir alles aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Du kannst gerne gleich noch ergänzen, wenn ich das jetzt hier ausgeführt habe. Also du bist Senior Researcher am Institut für Literarisches Schreiben, Literaturwissenschaften, sitzt in der Auswahlkommission vom Master Literarisches Schreiben und dem Master Kulturvermittlung und im Prüfungsausschuss für Literarisches Schreiben. Und du machst noch ein Forschungsprojekt nebenbei, das Res et Kultur heißt. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Das habe ich gemacht. Das ist schon eine Weile beendet.
Ach so, okay.
Das haben wir 2021, haben wir es, glaube ich, beendet.
Okay, alles klar. Genau. Du bist heute hier, um uns auch ein bisschen was über das Schreibstudium zu erzählen, weil wir auch einige Leute im Publikum haben und auch selber tatsächlich sehr interessiert daran sind, wie so ein Studium abläuft, was man machen muss, um reinzukommen, was man machen muss, um auch lebendig wieder rauszukommen, was man eventuell danach macht und was man währenddessen macht. Also sehr viele Adjektive. Ja, genau. Aber zum allerersten Mal würde ich dich fragen, du hast ja Germanistik, Kulturgeschichte und Politikwissenschaft studiert. Was hat dich denn damals zu diesem Studiengang bewogen?
Oh Gott. Nicht Kulturgeschichte, ich habe Kunstgeschichte noch studiert.
Ach, richtig.
Kulturgeschichte, weiß gar nicht, ob es das, ja, wahrscheinlich gibt es das heute schon irgendwie Studiengang, aber damals wüsste ich nicht, dass es sowas irgendwie gegeben hat. Wäre wahrscheinlich spannend gewesen. Der Klassiker, ich habe in der Schule viel Deutsch gemacht, habe es gern gemacht, viel gelesen. Es war irgendwann relativ schnell klar, ich will irgendwas mit Literatur machen. Mhm. Das Kuriose war dann, dass ich tatsächlich dann gar nicht Literaturwissenschaft im Hauptfach, sondern nur im Nebenfach studiert habe. Im Hauptfach habe ich nämlich germanistische Linguistik.
Ah, ich auch.
Und ich weiß nicht mehr warum, aber ich fand es total gut. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Es hat, sagen wir mal, eine gewisse theoretische Beschäftigung mit Dingen der Literatur, der Sprache irgendwie dann sehr befeuert und mich auch ein bisschen so aus der klassischen Germanistik dann immer auch rausgehalten. Also so, dass ich nicht mit beiden Beinen so voll immer drin stand, sondern eben halt etwas anderen Blick drauf geworfen habe.
Okay. Und was hast du gerne gelesen? Du hast gesagt, du hast sehr viel gelesen.
Naja, also was man in dem Alter irgendwie so in der Pubertät, in der späteren Pubertät dann irgendwie wahrscheinlich so liest, beziehungsweise gab es dann auch bei mir so Sachen, wo ich mit so einem typischen jungmännlichen Größenwahn an Sachen rangegangen bin, die ich nicht verstanden habe. Also ich habe mir mit 15 oder 16 habe ich mir die Jahrestage von Uwe Jonsson ausgeliehen aus der Bücherei. Dachte, vier Bände, sieht super aus. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, aber ich habe mich cool gefühlt. Es gab blöderweise kaum jemanden, den ich damit hätte beeindrucken können.
Das kam dann später.
So genauso habe ich dann angefangen, den Ulysses von James Joyce zu lesen. Ich fand den Anfang ganz toll, aber ich bin, glaube ich, über ein paar Seiten damals auch nicht hinausgekommen. Dann habe ich angefangen, Arno Schmidt zu lesen. Das war tatsächlich dann, davon bin ich dann ziemlich angefixt gewesen und habe mich damit dann auch lange Jahre beschäftigt. Es hat ein bisschen Mühe gekostet, da sozusagen wieder rauszukommen, denn ich habe schließlich dann auch noch meine Dissertation über Arno Schmidt geschrieben.
Hattest du das Gefühl während deines Studiums, dass du so ein bisschen die Lust am Lesen verloren hast oder ist das eher mehr geworden?
Nee, verloren habe ich die nie, bis heute eigentlich nicht. Was sicherlich auch mit dem Privileg zu tun hat, dass ich später dann mich beruflich auch quasi nur damit beschäftigen konnte, mit dem, wozu ich Lust hatte. Noch mehr eigentlich durch die Arbeit am Literaturinstitut Hildesheim, wo ich einfach mit jungen Leuten zu tun habe, die ja was Neues schreiben, begleiten kann, was da an neuen Sachen entsteht. Es ist nochmal eine andere Nummer, als wenn man sozusagen auf die Suche geht und versucht, ja, so wie ich es früher auch viel gemacht habe, nach Texten zu suchen, die ich noch nicht kenne. Also eher aus einer literaturkritischen Perspektive zum Beispiel, was ich eben auch lange Jahre beruflich gemacht habe als freier Journalist. Aber es ist dann eben noch mal was anderes, literarische Texte im Entstehen zu begleiten und zu beobachten. Ja. Und ja, weiß ich, auch sowas wie Geburtshelfer dabei spielen.
Das war bestimmt auch so ein Sprung, wenn man erst so Literaturkritik gewohnt ist, wo man ja, wie du schon sagst, am fertigen Werk quasi seine Kritik dann ausübt und dann hingeht zur Begleitung beim Werk. Ich kann mir vorstellen, dass man da erstmal sich ein bisschen zurückfahren muss oder andere Ansprüche entwickelt, oder?
Ja, natürlich entwickelt sich da etwas, aber also für mich war das auch nie irgendwie eine Frage der Ausschließlichkeit. Sowohl in der Sache wie auch ganz pragmatisch gesehen. Denn allein davon, dass man Literaturkritiken schreibt, konnte man auch in den 90er Jahren, wo ich das exzessiv gemacht habe oder damit angefangen habe, das sehr ausgiebig zu tun, nicht leben. Mhm. Also da kamen immer auch andere Tätigkeiten hinzu, wie zum Beispiel auch, dass ich freies Lektorat eben habe. Und das ist dann schon eine Perspektive auf Texte, die der durchaus ähnlich ist, wie sie in Hildesheim eben mit den Studierenden praktiziert.
Du schreibst auch selber, oder?
Keine Romane oder dergleichen. Ich habe in früheren Leben habe ich auch Lyrik geschrieben, aber das ist definitiv vorbei. Ich schreibe Essays, ich schreibe auch nach wie vor Rezensionen für den Deutschlandfunk. Und schreibe wissenschaftliche Sachen, ja.
Also das selber literarisch noch schöpferisch tätig werden, reizt dich heute nicht mehr so oder hast du einfach keine Zeit?
Naja, das ist, also ich habe nicht den Ehrgeiz, noch irgendwie den großen Roman zu schreiben oder so. Ich irgendwie denke, wenn ich irgendwann in Rente bin, dann haue ich aber jetzt dann irgendwie den ultimativen Roman raus oder so. Nee, das reizt mich überhaupt nicht. Also die Sachen, die ich schreibe, die bewegen sich auf der anderen Seite aber auch nicht so eng irgendwie in rein wissenschaftlichen Gefilden. Also da Auch da bin ich relativ fremd geworden, sagen wir es mal so. Aus unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Gründen. Also gut, es hat sich auch in der Literaturwissenschaft, auch in der Germanistik hat sich viel getan. Da ist viel in Bewegung geraten. Aber es gibt halt nach wie vor noch immer auch eine Art von Wissenschaft, die ich, wenn man sowas wie Lust empfindet, in der Auseinandersetzung mit der Tour, mit dem Schreiben, aber auch mit dem Lesen, ziemlich abtörend finde.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch in gewisser Weise ein Vorteil ist, wenn man selber gar nicht so tief in dem zumindest literarischen Schreibprozess drinsteckt und dann Leute dabei begleitet, dass man vielleicht nicht so extrem verkopft.
Naja, also ja, die Gefahr besteht tatsächlich überhaupt nicht. Also wir sind alle am Institut in irgendeiner Form literarisch tätig. Also ich würde schon sagen, ich schreibe auch literarische Texte, aber ich schreibe halt keine Romane.
Ja gut, es gibt ja viele Variationen.
So könnte man das vielleicht. Also wir haben alle auch, sagen wir mal, ein sehr praktisches Wissen davon, was Literatur so sein könnte. Und dazu gehört, finde ich, auch, ja, sowas anzuerkennen, wie der Philosoph Dieter Mersch hat das mal in einem schönen Aufsatz beschrieben, wo er eigentlich über das Wissen der Literatur oder das Wissen der künstlerischen Praxis eigentlich gesprochen hat. Und das kann man, glaube ich, sehr gut auch auf das literarische Schreiben eben anwenden. Das ist eben auch das Schreiben, die künstlerische Arbeit, eine Form von Wissen produziert. Muss man nicht mit dem enzyklopädischen Wissen verwechseln oder mit einem naturwissenschaftlichen Wissen, was man irgendwo in einem Lexikon irgendwie oder bei Wikipedia irgendwie nachschlagen könnte, sondern es ist also nicht so unbedingt ein Wissen was, sondern ein Wissen wie. Wie beschreibe ich eigentlich die Welt? Wie finde ich Wörter? Wie finde ich Form? Wie finde ich Perspektiven? Wie finde ich Gestalten, Charaktere, Figuren, Handlungsverläufe und so weiter. Ja, das beschreiben zu können, was Welt sein kann.
Ja, ich finde ja, man schafft ja auch einen Kontext, man stellt die Dinge in einen neuen Zusammenhang und guckt dann, wie sie sich eventuell entfalten können, was jetzt vielleicht in der Welt so gar nicht vorkommt. Schreiben hat ja auch immer ein bisschen was mit Forschen zu tun, dass man teilweise erstmal rausfindet, was man schreiben möchte, während man es schreibt und was dabei vielleicht noch rauskommt und sich das dann entwickelt und selbstständig macht.
Ja, das ist tatsächlich für uns auch eine wichtige Perspektive im Master, sicherlich noch mehr als im Bachelor. Ja, sowas wie literarische Forschung eben auch zu betreiben. Tatsächlich, ja.
Da finde ich es jetzt interessant, um jetzt gleich mal ins Thema einzusteigen, wo wir ja schon so ein bisschen drin sind. Es gibt ja mehrere literarische Studiengänge im deutschen Sprachraum. Mich würde jetzt mal interessieren, erstmal, wie ist das Studium in Hildesheim konzipiert, so vom Aufbau, und was hebt das Studium von anderen Studiengängen ab? So, warum sollte man sich für Hildesheim entscheiden?
Also der Studiengang heißt Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus. Mhm. Das ist der Bachelorstudiengang. Wir haben noch einen Masterstudiengang, der heißt Literarisches Schreiben und Lektorieren. Und aus den Namen dieser Studiengänge kann man schon, glaube ich, ganz gut ersehen, um was es geht. Die bauen aufeinander auf. Es gibt viele, die das auch so studieren, die dann erst den Bachelor und dann den Master studieren, was aber jetzt nicht zwingend notwendig ist. Wir haben auch im Master die Hälfte sicherlich immer der Leute, die wir aufnehmen, die sagen von außen in Anführungszeichen eben kommt, die also nicht in Hildesheim oder in Leipzig oder in Biel oder in Wien oder neuerdings jetzt auch in Köln studiert haben. Es geht um erstmal elementare Formen dessen, was Schreiben überhaupt ist. Formen des Schreibens und Lesens. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Gattungen, die es so gibt. Also Prosa, Lyrik, Drama, also sagen wir mal eher szenisches Schreiben. Essay ist auch ein Thema. Wir beschäftigen uns mit Literaturvermittlung. Der Kulturjournalismus nimmt auch einen großen Bereich ein, wo es um das Kennenlernen von Form dessen gibt, was ist das überhaupt, Gegenwartsbeobachtung, Techniken, die auch so mit literarischem Schreiben eben dazugehören. Also wir sehen das nicht sozusagen, das sind nicht zwei Studiengänge in einem, sondern das gehört durchaus zusammen. Ich brauche, um kulturjournalistisch interessant arbeiten zu können, denke ich schon, Fertigkeiten dessen, was man literarisches Schreiben nennen kann. Was nicht heißt, dass ich dann, wenn ich journalistisch arbeite, auch literarisch arbeite. Das sind schon, aber ne, es gibt einfach Elemente und Techniken, die man dafür braucht und umgekehrt auch. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel einen Roman schreiben möchte über irgendein Thema, sind beispielsweise Recherchekenntnisse mit Sicherheit von Vorteil. Ich weiß, wie ich da systematisch zum Beispiel vorgehe, wie ich finde, was ich suche. Es gibt viele, viele Textwerkstätten, also das eigene Schreiben der Studierenden nimmt einen großen Raum ein. Mhm. Auch im Bachelor, das nimmt im Master, ist das dann schon absolut im Vordergrund, das eigene Schreiben. Man muss sich das so vorstellen, also wir haben viele Textwerkstätten, wo man dann eben in einer Gruppe von, was ich sagen wir mal, 20 Leuten vielleicht ein paar weniger zusammensitzt und ein Semester lang dann über die eigenen Texte spricht. Das heißt, das ist ja nicht nur meine Rolle zum Beispiel, so als Lehrender, dass ich dann irgendwie Feedback gebe, sondern das machen die Studierenden auch gemeinsam. Und nicht selten passiert es halt auch, dass sich Gruppen außerhalb sozusagen der Seminare und Übungen finden, sozusagen privat begleitend ihre eigenen Textstätten. Das ist also ein ganz wichtiges Element dessen, was wir in Hildesheim so treiben. Was es besonders macht, also ich glaube, diese Textwerkstätten gibt es in Leipzig oder in Wien natürlich ganz genauso. Was besonders macht, ist der hohe Praxisanteil bei uns, kombiniert damit, dass man aus den anderen Fächern, die wir in unserem Fachbereich haben, am Kulturcampus Domäne Marienburg in Hildesheim, das liegt so ein bisschen außerhalb, das ist also behaupte ich mal, das ist der schönste Campus von allen.
Das habe ich noch nie gehört.
eine mittelalterliche Wasserburg.
Das ist cool.
Residieren. Und im Winter ist es ein bisschen anstrengend, weil die Verkehrsverbindungen nicht so ganz so prickelnd sind.
Ich dachte, die Heizung.
Aber absolute, ein großer Park da drumherum, den wir auch zum Beispiel auch durchaus nutzen. Wir haben halt auch andere Institute in diesem Fachbereich. Also wir haben Theater, Medien, Kunst, Philosophie, Musik. Und wenn man jetzt zum Beispiel literarisches Schreiben und Kulturjournalismus studiert, dann hat man noch zwei Beifächer. Zum Beispiel also literarisches Schreiben als Hauptfach nehmen und nehmen dann noch zum Beispiel Theater und Musik dazu. Dann haben wir alle zwei Jahre ein Projektsemester, wo dritt bis fünft Semester des Bachelors aus allen Bachelorstudiengängen, die wir haben, gemeinsam ein Semester lang Projekte machen. Das heißt, die machen dann ein Semester, jetzt im kommenden Sommersemester ist auch wieder Projektsemester. Da ist dann von Mittwochs bis Freitags, gibt es dann, ich weiß nicht gar nicht, wie viele Projekte wir dann haben. Also das heißt, da sind so rund 300 Studierende aufgeteilt in viele, viele Projekte, die dann, wo dann so 12, 15 Leute pro Projekt drin sind, zu ganz unterschiedlichen Themen, wo dann jemand aus der Philosophie mit jemandem aus den Medien zum Beispiel zusammen ein Projekt anbietet. Und die machen dann von Mittwochs bis Freitags nichts anderes als dieses Projekt. Die finden dann montags und dienstags statt, aber Mittwoch bis Freitag ist dann nur dieses Projekt, ein Semester. Also es ist für alle, glaube ich, für die Studierenden genauso wie für uns Lehrende ein absolutes Highlight.
Gibt es da Vorgaben oder so Richtlinien oder wird es komplett frei von den Studierenden dann konzipiert?
Nee, die Konzeption, die geben wir schon vor. Also wir denken es aus. Also ich habe beim letzten Projektsemester habe ich zum Beispiel mit meiner Kollegin Annette Pehnt ein Projekt gemacht. Da sind wir ein Semester lang in ein Dorf in der Nähe von Hildesheim gefahren und haben dort eine, wenn man so will, alternative Dorfchronik mit den Studierenden geschrieben. Die Studierenden haben mit Leuten aus dem Dorf gesprochen, haben dort recherchiert, haben sich dort aufgehalten, haben dort Zeit verbracht, haben dort geschrieben. Es sind dort, und wir sind, haben daraus ein Buch gemacht. Also am Ende des Semesters war ein fertiges, über 300 Seiten starkes Buch mit Comics, mit Erzählungen, mit Reportagen, kurzen Prosatexten, aufwendig gestaltet, was dann in unserem institutseigenen Verlag erschienen ist. Und das haben wir dann noch am Ende des Semesters dort in dem Dorf präsentiert, wo das ganze Dorf dann so ein richtiges Dorffest gewesen, wo wir dann das mit Lesungen und Getränken und Gesprächen eben gefeiert haben. Das ist so ein Beispiel dafür, was wir auch machen. Ja.
War da vorrangig Schreibende dabei oder waren da auch Musiker dabei, die dann irgendwie einen Song geschrieben haben oder?
Nee, das nicht. Also es waren aber nicht nur welche geschrieben haben, aber überwiegend bei dem Projekt.
Also bei dem Medium ist es ja auch ein bisschen leichter, ne, sowas umzusetzen.
Ja, also da war es jetzt naheliegend. Es gibt aber auch ganz andere Sachen. Wir haben auch andere Praxisprojekte, die jetzt unabhängig vom Projektsemester laufen. Das ist beispielsweise dieser erwähnte Verlag, die Edith und Pächterhaus. Pächterhaus, weil das eines das Gebäude ist, in dem wir halt residieren. Es gehört zu dieser Domäne Marienburg. Das ist wie so ein Verlagslabor. Also da kann man von Anfang bis Ende eben lernen, wie so ein Verlag funktioniert und macht selber halt auch Bücher. Unsere Jahresanthologien erscheinen da, aber auch andere Projekte. Ich habe jetzt gerade ein Seminar. Morgen ist die letzte Sitzung, wo wir ein Semester lang Texte von Georges Perec gelesen haben. Und die Studierenden aber eben auch jede Woche in der Stadt unterwegs waren und eine Aufgabe hatten. Sie sollten Beobachtungstexte schreiben an irgendeinem beliebigen Ort in der Stadt, einen kurzen Text, den dann sozusagen eintüten, wegpacken und 24 Stunden später das Gleiche, was sie da beobachtet haben, es ging jeweils um Beobachtung und Beschreibung, das Gleiche nochmal schreiben, aber nur aus der Erinnerung. Diese Texte haben wir jetzt gesammelt und werden daraus jetzt auch ein Buch machen, was auch in diesem Fall. Und da
spannend
gehört
ist das
Strukturieren dazu, da gehört die Gestaltung des Buches dazu. Wir haben außerdem noch, ich würde sagen, eine Podcast-Plattform, eine literarische Podcast-Plattform. Wahrscheinlich die größte mit literarischen Inhalten, die es so im deutschsprachigen Raum gibt, litradio.net. Die gibt es schon ziemlich lange, seit 2009. Und da gibt es halt auch eine studentische Redaktion, die nicht nur aus Literaturstudierenden besteht, sondern da sind auch aus anderen, aus den Medien oder Theater eben auch mit dabei.
Was mich noch interessieren würde, wäre so dieser ganze Aufbau. Also eben war ja von 300 Studierenden die Rede, das heißt, und das waren ja aus verschiedenen Jahren. Wie belaufen ist denn eigentlich das Studium?
Also diese 300 Studierende, das bezog sich jetzt auf den gesamten Fachbereich. Wir haben viel weniger bei uns. Also der Bachelorstudiengang hat, da nehmen wir jedes Jahr so 25, 27 Leute auf.
Ich habe auch gesehen, dass es richtig mit Bewerbung, also Bewerbung ist klar, aber ja. Ich meine mit vorher einem Test mit zusammenhängt. Was ich schön finde übrigens, dass es dort direkt auf der Seite auch schon die Möglichkeit gibt, erste Fragen zu beantworten, indem man ein kleines Quiz macht, um herauszufinden, ob man die Erwartungen hat, die dort, also ob die dort erfüllt werden oder nicht. Wie viele Bewerbende kommen denn auf diese 25, 27 Plätze jedes Jahr?
Ja, das ist sind deswegen, weil es so viele sind, ein mehrstufiger Prozess. Also wir haben in den letzten Jahren, sagen wir mal so um die 300 Bewerbung um diese Plätze. Das schwankt immer so ein bisschen. Und die reichen Texte ein zunächst mal. Also da gibt es keine Vorgaben, sondern nur eine Mengenbegrenzung. Es dürfen dann nicht mehr als 20 Seiten sein. Und diese Texte lesen wir dann. Also wir, das heißt, ne, die Lehrenden des Instituts lesen dann ein paar Wochen lang eben diese eingereichten Textmappen. Mhm. Und daraus wählen wir Menschen aus, die wir dann zu Eignungsprüfungen einladen. Und diese finden jetzt dieses Jahr zum Beispiel am 10. 11. Juli statt. Da finden dann an zwei Tagen, da bilden wir dann mehrere Prüfungskommissionen, immer zwei von uns und eine Person, eine Bewerberin. Und diese Prüfung dauert eine halbe Stunde. Da sprechen wir dann, dann bekommt man dann, wenn man vor Ort ist, einen kurzen Text in die Hand gedrückt. Das meistens ist das der Anfang irgendeines aktuellen Romans. Und dazu soll man dann im Prüfungsgespräch, im Eignungsprüfungsgespräch, ein bisschen was erzählen. Da geht es dann nicht darum, irgendwie eine tolle Interpretation irgendwie abzuliefern, sondern was uns interessiert, ist dann eigentlich, wie gehen die Leute mit Gegenwartsliteratur eigentlich um? Es gibt ja viele, die kennen überhaupt nichts weiter. Die haben vielleicht Harry Potter rauf und runter gelesen und noch tausend andere Sachen, die ich gar nicht kenne. Aber so mit aktueller Gegenwartsliteratur vielleicht noch nicht unbedingt viel am Hut. Das ist jetzt aber auch keine Voraussetzung dafür. Sondern was uns interessiert, ist sozusagen Neugier. Was uns interessiert, ist Offenheit. Also was uns nicht interessiert, sind Leute, die von sich glauben oder vielleicht auch tatsächlich sind, fertige Schriftsteller zu sein. Also was sollen wir denen noch beibringen? Es geht ja eher darum, was gemeinsam eben zu entwickeln. Spricht man eben in der Prüfung über die Texte, über die eingereichten Texte noch? Ja, und vor allen Dingen wollen wir die Leute natürlich kennenlernen. Und aus diesen Menschen, die wir denen an diesen beiden Tagen dann in Gesprächen kennenlernen, wählen wir dann nochmal eben die aus, die dann tatsächlich.
Was mich da fragt, wie groß ist denn oder welche Rolle spielt denn das Thema Kritikfähigkeit? Denn gerade beim Schreiben, es ist ja gerade hier, ich meine, man gehe mal davon aus, dass eine Voraussetzung ist, die Offenheit über die eigenen Texte zu sprechen und auch Kritik zuzulassen und konstruktiv daran zu arbeiten. Andererseits ist es ja mit eine Schwierigkeit vieler Autorinnen, dass man hier halt so dicht am Text dran ist, dass jede Form von Kritik, wollen wir hoffen, dass sie konstruktiv ist, gleich sich anfühlt wie eine Kritik an einem selbst. Gerade in diesen Bewerbungsbereichen, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es darum geht, auch hier eine Offenheit zu zeigen, aber gibt es da auch kritische Situationen oder wie sehr sollte man noch mal darauf hinweisen, dass das ein wichtiges Thema ist?
Also du meinst jetzt diese Eignungsprüfung?
Ja, genau. Oder? Und das wird ja der ausschlaggebende Punkt sein für das Weitere. Das heißt, also diese konstruktive Kritik ist ja, oder die Kritikfähigkeit ist ja über die Eignungsprüfung hinaus wichtig.
Ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein explizites Kriterium wäre. Das hat zwei Gründe. Das eine habe ich eben eigentlich schon gesagt. Uns interessieren halt Leute nicht, die glauben, sie wären schon fertig. Und diejenigen, die das glauben, es gibt ja auch welche, die haben dann vielleicht schon was veröffentlicht im Selbstverlag oder irgendwie als E-Book oder sonst wie. Manche befinden sich halt in einer relativ geschlossenen Welt. Und da könnte es dann ein Problem mit Kritik geben. Also ne, wo sozusagen Kritik am Text dann eben als Kritik an der Person irgendwie missverstanden wird. Das glaube ich aber ansonsten nicht als ein, dass das ein wesentliches Kriterium wäre. Denn das ist ja etwas, was man auch im Studium eben erlernt, dass überhaupt sich mit anderen auseinanderzusetzen. Das ist nicht nur immer um den eigenen Text geht, sondern auch, dass ich mich sozusagen auf die Texte der anderen einlassen muss und mich dazu irgendwie verhalten muss, sondern es ist ein und das ist bei uns, glaube ich, extrem wichtig, dass wir darauf achten, dass es wichtig ist, dass wir dass niemand irgendwie gedemütigt wird, vernichtet wird oder dergleichen. Das ist außerordentlich wichtig. Das ist aber etwas, was man eben lernen kann. Ja. Kritik auch als eine Art von Reparatur zu begreifen. Kritik
Chance für Wachstum.
Dass es darum geht, etwas besser zu machen. Und nicht darum, jemand zu zeigen, was, wie dumm er ist oder was für schlechte Texte er schreiben würde oder sowas.
Ja.
Die Leute, die bei uns anfangen zu studieren, die sind gut. Die haben sozusagen die größte Hürde damit eigentlich schon genommen. Alles, was danach kommt, wird einfach nur gut und besser. Das ist so.
Dann möchte ich trotzdem mal, es gibt ja schon eine ganze Weile diesen Studiengang. Ich hatte, ich glaube, von 2009 gesehen, dass es das 20 Jahre gibt. Also ich hatte jedenfalls geguckt, wie lange es das gibt und würde irgendwann Anfang 2000er gewesen sein.
Also 2019 haben wir das 20-jährige Bestehen des Studiengangs.
Also gibt es das seit 99, wenn mich nicht alles mal täuscht mit meinen Mathekenntnissen.
Ja, also es gab noch ein bisschen so eine Vorstufe davon. Ja. Also Hans-Josef Orteil, der das gegründet hat, war davor. Es gab so in Hildesheim so einen Studiengang Kulturpädagogik und da haben die dann versucht, das mit der Literatur zu integrieren. Daraus hat sich dann erst so 99 wirklich dann auch dieser Studiengang noch damals als Diplomstudiengang entwickelt.
Ich hatte auch jetzt gesehen, dort war vom Titel Kreatives Schreiben die Rede, jetzt mittlerweile ist von literarischem Schreiben die Rede. Mhm. Das ist also kein Tippfehler, das ist tatsächlich, dass man hier sich umentschieden hat, das umzubenennen und den
Namen haben
den
wir vor ein paar Jahren geändert. Ja, den Namen haben wir vor ein paar Jahren geändert, aus schon sehr bewusst, weil wir zum einen halt diesen Zusammenhang von Bachelor und Master deutlicher machen wollten, literarisches Schreiben und Kulturjournalismus, literarisches Schreiben und Lektorieren. Und der andere Grund hängt sicherlich auch mit einer gewissen Inflation des Gebrauchs des Kreativen zusammen. Also kreatives Schreiben wird überall irgendwie gemacht. Es gibt viele Felder, in denen man das macht. Und da machen wir in Hildesheim, glaube ich, schon noch mal ein bisschen was anderes. Ich will gar nicht sagen, dass das andere irgendwie, dass irgendwelche privaten Kontexte, in denen man sich mit kreativem Schreiben beschäftigt, dass das irgendwie schlechter wäre oder so. Ich glaube nur, dass wir machen was anderes.
Ja, ich würde ganz gerne einmal noch mal darauf eingehen, zu dem Satz gerade, wer hier anfängt, der ist schon gut und kann nur besser werden. Nun habe ich auch gesehen, nicht jeder, der dieses Studium halt belegt und absolviert, muss den Weg der Autorin, des Autors gehen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, in der Kulturbranche zu arbeiten. Aber für die, die es tun wollen, für die, die es möchten, gibt es ja einen Unterschied zwischen, ich nenne es jetzt mal, auch wenn das viel Praxis, aber dem klinischen Umfeld und der tatsächlichen Realität. Dass ich reiche Manuskripte ein, ich reiche Exposés ein, ich muss mit Absagen oder mit auch teilweise eben keinen Absagen umgehen lernen. Gibt es denn, ich nenne es jetzt mal, gibt es denn Erfolgsquote hinterher? Gibt es denn die Namen? Und ist es halt auch für einige so dieses zwischen, ich bin Teil dessen, ich bin ein, hier gibt es Feedback, ich bin Teil dessen, ich schreibe in der Gemeinschaft zu, was kommt nun?
Also mir ist schon wichtig, also auch nicht nur mir, ich glaube, das gilt für meine KollegInnen genauso, dass unser Studiengang kein Durchlauferhitzer für den Literaturbetrieb ist. Es ist auf der anderen Seite schon wichtig, dass man vieles lernt darüber, was man sozusagen zum nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Existieren benötigt. Ich mache seit ein paar Jahren immer wieder mal ein Seminar, das heißt Literaturbetriebswirtschaft, wo man eben zum Beispiel auch was über die Künstlersozialkasse erfährt oder über Steuern oder dergleichen. Es ist aber kein Berufsvorbereitungskurs oder sowas, was wir da machen. Gleichwohl haben wir, wenn man Erfolg jetzt zum Beispiel daran messen wollte, wie viele Leute, die bei uns studiert haben, veröffentlichen anschließend in einem durchaus renommierten Verlag ein Buch, würde ich sagen, ist die Erfolgsquote ganz gut. Man kann das auf unserer Website, haben wir so eine Unterseite zu den Alumni und da ist einfach eine Liste, wo man die letzten 20 Jahre nachsehen kann, wann welche Bücher erschienen sind. Und in den letzten 4-5 Jahren sind das jedes Jahr sicherlich 10 Bücher, die da so zusammenkommen. Ich weiß es nicht, also nagel mich bitte nicht fest. Vielleicht
machen wir die Shownotes.
Aber doch, das passiert durchaus. Und es gibt auch nicht wenige, die nicht nur ein Buch dann veröffentlichen. Das gibt's natürlich auch, ne? Die dann halt ein Debüt rausbringen und danach eben Schwierigkeiten haben, das noch weiterzumachen. Sondern es gibt eben eine ganze Reihe Leute, die das durchaus schaffen, eben dran zu bleiben. Das ist aber eben auch nicht das Einzige, sondern es gibt eben auch zahlreiche Absolventen, Absolventinnen, die beispielsweise in Literaturagenturen arbeiten oder in Verlagen in Redaktionen und so weiter. Also und auch in Verlagen in ganz unterschiedlichen Positionen. Leute, die heute einflussreiche Lektoren in Verlagen wie Hansa oder Surkamp geworden sind. Aber eben auch die, die sowas wie Öffentlichkeitsarbeit machen oder eben als Literaturagentinnen unterwegs sind und damit eben auch einen großen Einfluss haben auf das, was da passiert. Mhm. Das sind auch welche, die haben mal, die haben auch geschrieben. Also eine frühere Studentin, die heute in einer Agentur arbeitet, von der weiß ich, sie hat wahnsinnig gerne eigentlich so im Fantasy-Bereich geschrieben. Ich weiß nicht, wenn die letzten Male, wo wir gesprochen haben, haben wir das Thema gar nicht berührt, aber ich glaube nicht, dass sie noch dazu kommt, weil sie, glaube ich, einen sehr zeitaufwendigen Job in dieser Agentur dort hat und das aber auch sehr erfolgreich.
Was ist denn, würdest du sagen, so das Durchschnittsalter der Leute, die angenommen werden und vielleicht auch das Durchschnittsalter der Leute, die sich bewerben?
Das hat sich verändert, finde ich. Ich kann es jetzt nicht mit Daten genau belegen, aber ich würde behaupten, dass vor 10 Jahren das Durchschnittsalter noch niedriger war. Dass wir heute viel mehr Bewerberinnen haben, die beispielsweise ein FSJ gemacht haben. Wenn sie aus wohlhabenderen Verhältnissen kommen, dann vielleicht auch ein Auslandsjahr irgendwie gemacht haben. Oder auch ein anderes Studium schon gemacht haben. Oder ein anderswo begonnenes Studium abbrechen, um dann eben in Hildesheim studieren zu können. Ich würde mal sagen, die Zahl derjenigen, die tatsächlich mit 18 bei uns auf der Matte stehen, hat ein bisschen abgenommen gegenüber denjenigen, die dann vielleicht schon 20, 21 sind oder so.
Und nochmal eine Frage zu der Prüfung, zu der Aufnahmeprüfung. Die war jetzt für den Bachelorstudiengang.
Ja.
Du hast gesagt, dass der Masterstudiengang, dass man nicht zwangsweise vorher den Bachelor studiert haben muss, sondern dass es auch Leute gibt, die von anderen Studiengängen da reinkommen. Gibt es da auch eine Aufnahmeprüfung? Oder wie läuft da das Verfahren?
Das ist ein bisschen anders. Also beim Master ist die Bachelornote sehr wichtig, weil danach ein Ranking erstellt wird. Da haben diejenigen, die bei uns im Bachelor studieren, mit Sicherheit einen großen Vorteil, weil die meisten von denen sehr gute Bachelornoten haben. Was wiederum auch damit zu tun hat, was ich vorhin gesagt habe, dass die sind einfach gut. Also die Leute, die wir nehmen, die sind gut. Also mir käme es immer absurd vor, wenn ich jemanden, die ich im Bachelor betreue oder Bachelorarbeit betreue, irgendwie ganz schlecht bewerten würde. Auf einmal, weil das ja eigentlich die ganze Zeit mit denen zusammenarbeiten und ja auch daran arbeiten, dass sie gut sind und besser werden. So. Aber die treten dann sozusagen in die Notenkonkurrenz mit BewerberInnen, die, sagen wir mal, ein literaturaffines Studium, Bachelorstudium absolviert haben. Und in der Praxis heißt das, dass wir bis auf diejenigen, die in Hildesheim oder in Leipzig oder in Biel oder in Köln oder in Wien studiert haben, dass die bei uns ein sogenanntes Eignungsfeststellungsverfahren durchlaufen müssen. Das heißt, die reichen auch Texte ein und mit denen führen wir dann Gespräche und wählen daraus aus. Und die wir auswählen, die kommen dann sozusagen in dieses Gesamtranking mit rein und dann, weil wir im Master doch eine deutlich niedrigere Kapazität haben, ich glaube, derzeit 19 Studienplätzen, bleiben da auch halt nicht so wahnsinnig viel übrig. Da ist jetzt aber auch die Zahl derjenigen, die sich bewerben für einen Master, nicht so hoch wie im Bachelor. Also da reden wir jetzt aber so über 80 bis 100 Bewerbungen pro Jahr.
Okay. Aber werben sich da größtenteils Leute, die auch aus diesem kreativen Schreiben-Studiengang kommen? Oder sind da auch, also ich zum Beispiel habe Literaturwissenschaft in Erfurt studiert, wenn ich mich da jetzt bewerben würde, das war jetzt nicht extrem kreatives Schreiben, literarisches Schreiben, sondern wirklich eher wissenschaftlich auseinandersetzt. Hätte ich da Chancen oder?
Ja, natürlich. Also das hat damit nichts zu tun. Wie gesagt, also die Regelung heißt einfach, wenn ich schon irgendwo kreatives Schreiben oder literarisches Schreiben studiert habe, dann muss ich kein Eignungsfeststellungsverfahren machen, sondern komme einfach mit meiner Bachelornote da in dieses Ranking rein.
Okay.
Und wenn du jetzt aber, sagen wir mal, Slawistik oder keine Ahnung, wir hatten auch schon ganz andere Sachen, wir hatten auch schon Juristen irgendwie dabei. Studiert hast, dann müsstest du so ein Eignungsfeststellungsverfahren mitmachen.
Mm, okay.
Also Text einreichen.
Ich hätte noch eine Frage, was die Bandbreite, also jetzt nicht die, die Bandbreite, von denen woher die Menschen kommen oder was sie machen, sondern tatsächlich, was die Bandbreite der Literatur angeht. Also eben ging es ja schon um die ehemalige Studentin, die Fantasy geschrieben hat. Also es klang ja mehr so an zeitgenössische Literatur. Und literarisches Schreiben ist ja noch was anderes als unterhaltendes Schreiben, sage ich jetzt. Einfach mal, um es nur die klassische Trennung zwischen U- und E-Literatur anzusprechen. Natürlich gibt es Überschneidungen. Aber wie wird denn das direkt im Studium gehandhabt?
Also wir ziehen keine Trennlinien. Wir bieten auch Veranstaltungen an, die sich mit Genres beschäftigen. Das nimmt im Gesamtspektrum aber wahrscheinlich nicht so einen großen Raum ein. Das muss man schon sagen. Also der Fokus liegt bei uns schon auf der Gegenwart. Was auch heißt, dass wir zum Beispiel bei der Literatur, die wir uns angucken, uns jetzt relativ selten mal mit Literatur des 19., 18. oder 17. Jahrhunderts oder noch älter irgendwie beschäftigen. Mittelhochdeutsch kommt, glaube ich, nie vor. Aber prinzipiell, weiß ich, hat jede und jeder das Recht, das zu machen, was sie machen wollen. Also da gibt es keine Vorgaben oder dergleichen. Natürlich gibt es die indirekt irgendwie dann schon durch das, was wir an Lehrveranstaltungen zum Beispiel anbieten, wo die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, das ist natürlich klar. Das ist aber auch nicht in Stein gemeißelt und verändert sich einfach wieder. Also meine Kollegin Jennifer Becker zum Beispiel, die hat jetzt gerade ihren Doktor gemacht mit einer Arbeit, wo sie sich mit Chicklit beschäftigt. Und auch viele Seminare etwa zu autofiktionalem Schreiben etwa macht oder feministischen Perspektiven, ohne dabei irgendeiner Form irgendwie diese Schere zu sagen, also was E und U irgendwie voneinander trennen könnte.
Ich finde, das ist ohnehin eine Trennung, die man gar nicht so scharf machen sollte, weil Literatur erreicht ja auch am ehesten, wenn sie unterhält. Also es ist ja eigentlich ein ganzes Potenzial, das man verspielt, wenn man sagt, ich lege jetzt gar keinen Wert darauf zu unterhalten.
Ja, wobei ich sagen würde, ich habe vorhin dieses Seminar zu Georges Perec erwähnt. Und ich persönlich habe großes Interesse an eher experimentellen Formen des Schreibens und der Literatur. Aber ich glaube, dass wir im Laufe des Semesters auch gelernt haben, dass Perec sehr unterhaltsam sein kann. Ich mache im Sommersemester, werde ich eine Vorlesung zu Kafka machen. Wo es um Kafkas Tagebücher eigentlich nur geht und darüber, wie er ständig eigentlich in seinen Tagebüchern übers Schreiben nachdenkt. Aber es wäre auch mal eine schöne Idee, ein Seminar zu machen, wo es um Kafkas Witz geht, also Lache mit Kafka. Viele Leute einfach in der Schule völlig ausgetrieben bekommen haben, auch sowas nur denken zu können.
Was soll ich machen, mit Kafka in den Keller gehen?
Genau. Zum Lachen in den Keller gehen? Nein. Das ist Kafka ist einfach Kafka, witzig. Wir haben es bloß verlernt, wir haben es einfach verlernt zu lesen. Ziemlich am Anfang ich weiß nicht, ob jemand von euch zum Beispiel auf der Waldorfschule war.
Mein Mann, tatsächlich.
Okay, ziemlich am Anfang von Kafkas Tagebüchern, also in den ersten, nach ein paar Monaten irgendwie, berichtet er von, dass er Rudolf Steiner getroffen hat. Und das ist super witzig. Ich habe das vor ein paar Wochen meiner Frau vorgelesen. Es ist wirklich urkomisch, einfach diese Schilderung von Rudolf Steiner zu lesen. Das ist Satire pur.
Ja, so eine gewisse Zynik, das traue ich ihm zu, muss ich auch sagen.
Also ich neugierig. Ich habe tatsächlich noch Tagebücher von ihm im Schrank stehen. Werde ich vielleicht mal auspacken.
Eine Frage hätte ich noch, bevor wir tatsächlich mal so ein bisschen über ein Buch vielleicht noch mal ein bisschen in den Fokus rücken. Und zwar, wenn man jetzt unabhängig von den wirklich so ein Schreibstudium, gibt es ja Schreibkurse und Orte und Menschen, die einem Schreiben beibringen. Ich sage jetzt mal wie Sand am Meer, es gibt einfach viele Möglichkeiten, das Schreiben zu lernen. Dort gibt es halt weniger Qualitätskontrolle, da geht es halt um Vertrauen und welches Wissen vermittelt wird. Wie stehst du denn zu solchen Angeboten und wie findet man heraus, welche gut sind?
Da wäre mein Kollege Thomas Klupp, der auch Autor ist, wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner. Der hat vor etlichen Jahren seine Dissertation über Schreibratgeber geschrieben und ist da wirklich
Experte.
Das ist der Meta. Und sagen wir mal so, es werden auf diesem Feld werden viele Strickmuster verbreitet. Das kann man so machen. Man sollte sich nur im Klaren darüber sein, dass in der Regel dann auch genau das dabei herauskommt, was die Strickmuster so vorgibt. Ich glaube, dass man bei uns sozusagen die Freiheit lernt, sich von diesen Mustern zu lösen.
Oder sie so weit zu verinnerlichen, dass man sie anwenden kann, wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht und sie aber sonst auch frohen Mutes fallen lassen kann.
Ja, genau. Also so souverän damit umgehen zu können, dass man halt guckt, dass ich einen Krimi schreiben kann, der Dinosaurier genauso beinhaltet wie eine Love Story oder vielleicht noch ein paar Sprachexperimente oder so. Warum nicht alles einfach zusammenmixen? Ist doch kein Problem. Nein, aber
Dinosaurier-Erotika.
Hab ich auch gerade dran gedacht. Was? Sie ist unsere erste Folge, glaube ich, oder?
Die zweite. Da war okay. Dinosaurier-Erotika im Namen drin. Da hatten wir verschiedene Genres angesprochen, die in der Zeit auch solche sehr, sehr Nischen-Genres gesprudelt sind. Da war, glaube ich, auch Corona-Romance in der Zeit. Mhm. Können wir auch gerne noch mal in die Shownotes packen. Aber es ist spannend, was es da für doch Experimente halt gibt. Aber das, ich wollte es trotzdem einmal fragen, weil es ja dann vielleicht dann auch ein anderer Ansatz ist, zum Teil zumindest. Aber mich würde natürlich jetzt interessieren, was du denn für ein Buch mitgebracht hast.
Ich nehme einfach das Buch, was hier sowieso gerade neben mir auf dem Schreibtisch liegt, weil ich da vorhin gerade noch mal dran gelesen habe. Das heißt Sonanz von Elke Erb, 5-Minuten-Notate. Das ist 2007 im Verlag Urs Engeler Editor erschienen. Kleiner Rück macht. Elke Erb ist leider vor, ist das jetzt 2 Wochen her, 3 Wochen her, verstorben. Büchnerpreisträgerin, für viele sicherlich eine der wichtigsten literarischen Stimmen in Deutschland gewesen. Und ich habe sie ein paar Mal getroffen, die auch mal Veranstaltungen gemacht und auch über sie was geschrieben. Unter anderem über einen Text aus diesem Buch. Und dieses Buch hat genau das, was es im Titel sagt. Es sind 5 Minuten Notate. Sie hat einfach über 2 oder 3 Jahre lang hat sie immer täglich, mehr oder weniger täglich, so 5 Minuten lang diese Texte aufgeschrieben. Und da sind das sind Gedichte entstanden. Das sind auch manchmal wirklich einfach, sind es einfach nur in Anführungszeichen Notate. Ständig überraschend. Man weiß einfach nicht, was da kommt. Es ist eine Frau gewesen, die auch im hohen Alter noch extrem neugierig war, aufmerksam war, mit einer sehr speziellen Logik irgendwie ausgestattet. Witzig, überraschend, ja. Also das ist ein Buch, da kann ich immer wieder reinlesen und das ist so wie so ein Brain Booster, den man zwischendurch mal zu sich nehmen kann.
Das klingt ja nach einer sehr guten Alternative für die aufmerksamkeitsverringerte Menschheit heutzutage, anstatt mal auf Instagram zu gehen.
Ist es also snackable.
Ja, genau. Na schön. Spannend. Sind das dann auch teilweise so Tagebuchanekdoten, die sie da geschrieben hat? Oder?
Nee, das würde ich nicht sagen. Nee, gar nicht. Aber sie bringt dann irgendwie, hier zum Beispiel ist sie fünf Minuten U-Bahn gefahren. Und das geht dann los, Nauener Platz, Rosenkohl, zeitgemäß Wirsing, wie er steht unter Schnee, Schneehauben, Turmbau, gewitzt, Dachreiter verschmitzt, Amrumer Straße, Kino, Klinik, Zaun rein vor nichts als Gestrüpp und so weiter. Das ist ganz, ganz kurz. Also Rosenkohl und U-Bahn-Bahnhöfe gehen eng zusammen.
Ja, cool, finde ich spannend. Mal reinlesen. Cool, aber jetzt sind wir dann, wo wir jetzt bei 5 Minuten Wörtern sind, weiß so schlecht die Überleitung. Johanna, du hast uns ein Wort mitgebracht. Ich habe es versucht.
Ich merke, du hast es versucht. Es geht um das Wort Fitznase. Was meint ihr denn? Wir raten ja mal eine Runde. Gerne einmal raten, was könnte eine Fitznase sein?
Also da, wo ich herkomme vom Niederrhein, ist eine Fitz eine Fahrrad. Deswegen würde ich vermuten,
ein Draht vielleicht.
Es gibt Fitznase. Es gibt ja auch irgendwie, glaube ich, das Wort irgendwie Nasenfahrrad für Schnurrbart oder so. Deswegen würde ich jetzt sagen, irgendeine ganz spezielle Art von Schnurrbart. Auf der Nase. Wie in der Nase.
Irgendwo neben der Nase.
Ich habe keine Ahnung. Spontan habe ich an irgendeine Comicfigur gedacht. So Kinder aus meinen Kinderzeiten, also schon etwas ältere Comicfiguren. Aber das wird es wohl kaum sein. Es werden doch auch so, im Malerhandwerk, wenn die irgendwas anstreichen oder so in Farbe irgendwie verwirft, dann spricht man da nicht auch von diesen angetrockneten Tropfen irgendwie als Farbnasen oder?
Ja, ich glaube.
Also, ja.
Spannend, aber dadurch habe ich auch schon wieder was gelernt. Das ist es aber tatsächlich nicht, denn es ist es könnte eher eine Comicfigur sein. Es ist nämlich eigentlich eine Person, die Nase rümpft. Mehr ist es nicht. Also jemand.
Und wo sagt man das?
Ich wollte gerade sagen, das Buch. Ich nehme meine Wörter meistens. Wir haben unterschiedliche Quellen, aber ich habe eine ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch, was ich liebe für solche Möglichkeiten, weil hier sind lauter Wörter drin. Also wenn man auch wirklich hier Überraschendes sehen möchte, einfach mal reinblättern. Es gibt die schönsten Wörter hier drin. Aber auch Fitznase. Ich finde halt schön, dass wir heute ein bisschen zeigen konnten, dass eben auch in einem Studium, das geht nicht darum, über irgendwas die Nase zu rümpfen, ich versuche es auch mit einer Überleitung, sondern tatsächlich direkt offen zu sein, neugierig zu sein und sich mit Texten auseinanderzusetzen und das eben in unterschiedlichen Art und Weisen und sich hier so auszutauschen und zu lernen, sich auszutauschen. Das finde ich wahnsinnig spannend, diesen Ansatz. Ja,
das finde ich auch. Doch sagen, um noch ein kleines zu mitnehmen, ans Ende zu schieben, ganz, ganz einfach. Gesundheit. Ganz einfach, wenn man jetzt überlegt, der Studiengang klingt spannend und ich möchte mal schauen, ob ich da irgendwie Interesse dran habe, hat Johanna vorhin schon erwähnt, es gibt diesen Erwartungscheck auf der Seite von der Universität Hildesheim und dort kann man dann so ein kurzes Quiz machen und vielleicht mal so grob eine Idee bekommen, ob das, was man erwartet, das auch in dem Studium tatsächlich real ist und vielleicht ist das so ein erster Schritt, um zu gucken, ob man da vielleicht unterkommen möchte oder nicht.
Ja, was auch eine gute Idee ist, so die Schnuppertage wahrzunehmen. Die sind jetzt nur gerade vorbei, aber im Januar gibt's das halt immer, dass man da dann eben in die Seminare reingehen kann und sich einfach dazusetzen kann und einmal gucken muss, was machen die hier eigentlich?
Januar nach Hildesheim fahren.
Ja, ich bin auch schon am Schreiben hier.
Das kann manchmal wirklich zu merkwürdigen Begegnungen führen. Ich habe jetzt auch ein Seminar, da findet morgen die Präsentation statt, da haben wir ein kollektives Hörspiel gemacht. Mit über 20 Leuten haben wir ein Semester lang an einem Hörspiel gearbeitet. Das wird morgen veröffentlicht. Da machen wir eine große Release-Veranstaltung und das Hörspiel ist Stunde 45 Minuten lang geworden. An diesem besagten Schnuppertag war dann eine relativ große Gruppe an Studieninteressierten auch mit dabei. Und ich glaube, die haben sich sehr gewundert darüber, was wir da eigentlich machen, weil es ein Gruppchen waren. Manche Leute haben an Texten gearbeitet, manche Leute haben geübt, wir haben Sprechübungen gemacht, Und das hatte halt so gar nichts wahrscheinlich davon, wie man sich das vorstellt. Und vorne steht jemand und redet klug und
toll.
Alle hören brav zu oder sowas. Gar nicht. Ich glaube, jede Gruppenarbeit in einer 9. Schulklasse läuft braver ab, als ist das, was...
Es klingt sehr toll. Also.
Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Januar.
Vielen Dank, dass du da warst und darüber gesprochen hast und den Einblick gegeben hast, auch in ein Feld, wo wir normalerweise ja eher nur von Recherche sozusagen erfahren, aber selten den Blick so hinter die Kulissen werfen können. Deswegen vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Sehr gerne. Genau. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten, den geneigten Zuhörern am Ende mit auf den Weg geben möchtest?
Morgen um 12 Uhr bei, ihr werdet den Podcast irgendwann anders
wahrscheinlich. Wir haben jetzt gerade heute den 26. März.
gut, aber also das Hörspiel, von dem ich eben gerade gesprochen habe, kann man dann zum Beispiel bei Litradio sich anhören. Und den Titel will ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, weil der nämlich wirklich auch Teil des Programms ist. Der heißt, kriegt den schönen kurzweiligen Titel, die Scheißsonne, die denkt auch, sie ist was Besseres, nur weil sie immer schon da ist. Huld und Sinn.
Doch, gefällt mir.
Von Kafka, oder?
hat so einen Kafkaesken Humor.
Ja. Nee, schön, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, dann kann man sich das gleich anhören, wenn man hier mit der Folge durch ist. Wir sind tatsächlich heute am 12.02., nur um das nochmal klarzustellen für alle, die zuhören. Es wird wahrscheinlich erst im März alles hier ausgestrahlt, deswegen... dann wird es online zu finden sein und genau, das verlinken wir noch.
Ja.
Ansonsten nochmal vielen Dank und wenn es an der Stelle jetzt sonst nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, Dankeschön.
Wir sehen, schreiben, hören uns.
Tschüss. Bis dann, ciao.
Tschüss.